Hi und herzlich willkommen bei Forana Port. Dieser Podcast beschäftigt sich mit allen Themen rund um die Jagdhundausbildung. Wir haben heute vor, eine Miniserie zum Thema operante Konditionierung zu machen. Und als Gesprächspartnerin habe ich die liebe Annika zu Gast. Die Annika ist Diensthundeführerin und führt einen Springer-Spaniel.
Hallo Eva, noch darfst du nur Springer-Spaniel sagen, aber vielleicht bald auch Cocker-Spaniel.
Ich werde es mir eh nicht merken können, für mich sind aber alles Cocker. Okay. Wir wollen so eine Miniserie machen und zwar haben wir ChatGPT befragt, was uns ChatGPT zu den 4 Quadranten der operanten Konditionierung, die da wären.
Positive Verstärkung, negative Verstärkung, positive Strafe, negative Strafe.
Genau, was ChatGPT uns da zu zusammenfasst. Und wir wollen das mal in jeweils einer Mini-Folge durchgehen und gucken, ob du dem zustimmst, ob du noch Ergänzungen hast und vielleicht auch ein kleines jagdliches Beispiel dazu. Weil ich habe, glaube ich, vor, weiß nicht, einem halben Jahr oder so, irgendwann im letzten Jahr, ChatGPT mal zu der operanten Konditionierung befragt und die Antwort war sowas wie, ja, positive Verstärkung ist ganz toll und das ist ganz richtig und alles andere ist böse. Also es hat schon auch ganz kurz inhaltlich erklärt, aber tatsächlich war die Erklärung auch rein sachlich für die anderen Quadranten sehr gering und das fand ich ziemlich schade. Mittlerweile habe ich ChatGPT ein klein bisschen mehr dazu befragt und deshalb ist jetzt auch die Antwort ein bisschen ausführlicher. Aber wir schauen einfach mal, was es da so zu hören gibt. Und für alle, die, glaube ich, sich jetzt noch nie mit der urbanen Konditionierung beschäftigt haben, googelt es vielleicht vorher einfach mal, um ein ganz kurzes Gefühl dafür zu bekommen, was ist das, wie sieht es aus und über was reden sie da? Weil sonst ist das, glaube ich, nicht so richtig verständlich. Wir machen weiter mit der negativen Verstärkung. Was ist das erste Klischee, was dir zur negativen Verstärkung einfällt?
Ganz, ganz schlimm, weil ich muss dem Hund erstmal Schmerzen zufügen, bevor er ein Verhalten erlernen kann.
In Ordnung. Schauen wir mal, was ChatGPT uns zur negativen Verstärkung sagt. Definition. Negative Verstärkung bedeutet, ein unangenehmer Reiz wird entfernt oder beendet, nachdem der Hund ein bestimmtes Verhalten gezeigt hat, wodurch dieses Verhalten in Zukunft häufiger auftritt. Negativ, etwas wird weggenommen. Verstärkung, Verhalten im Zug.
Ja, was man da, denke ich, dick unterschreiben muss, ist das, oder auch nochmal erwähnen muss, ist, dass der unangenehme Reiz, so wie es jetzt ChatGPT gesagt hat, einsetzen muss, bevor der Hund das Verhalten zeigt, damit ich es wegnehmen kann, sobald das zeigt. Und nicht, wenn er schon ein Fehlverhalten zeigt, sozusagen als Korrektur.
Nö, weil dann sind wir an der positiven Strafe und nicht der negativen Verstärkung.
So. Aber wenn du zum Beispiel ChatGPT befragst nach einem negativen Verstärkungsbeispiel, ist das ja oft das Problem, dass sie es eigentlich als positive Strafe ausarbeitet.
Schauen wir mal, was hier die Beispiele sind. Hier sind die Beispiele, der Leinenzug hört auf, wenn der Hund neben dem Menschen läuft. Körperlicher Druck endet, wenn der Hund sich setzt. Ein unangenehmer Reiz, in Klammer Enge und Spannung, verschwindet durch ein bestimmtes Verhalten. Das Verhalten wird gezeigt, um Druck zu beenden oder zu vermeiden. Joa.
Ja. Sie sind sehr, sehr grob formuliert, weil Leinenzug hört auf, wenn er neben dem Menschen geht. Dann wär jetzt spannend, was hat denn der Hund davor gemacht? Hat er schon an der Leine gezogen? Und ich ziehe dann wäre es für mich eine positive Strafe. Ist er da einfach nur gelaufen und ich habe ihn über Leinenzug halt dann zu mir geholt, dann hört der Leinenzug von mir auf, dann wäre es eine negative Verstärkung, wenn ich damit kein falsches Verhalten korrigiert habe, sondern gewünschtes Verhalten generiert.
Voll. Also natürlich ist es irgendwie auch so ein Henne- und Ei-Ding, weil was war zuerst da? Wenn ich die Übung starte, kann ich es im Prinzip sagen und danach ist es zeitlich aufeinanderfolgend eben, aber das macht ja nichts. Leinenzug finde ich ein bisschen verwirrendes Wort. Ja, der Hund zieht an der Leine. Muss man sich halt fragen, wie zieht er, dass es so unangenehm ist, dass er tatsächlich damit aufhört, Obwohl er ja eigentlich wahrscheinlich zieht, weil er eigentlich zur Pinkelstelle, zum nächsten Busch oder was weiß ich, irgendwo hin wollte. Ich glaube, das war auch noch was, was wir bei der positiven Verstärkung noch gar nicht gesagt hatten, dass die Umwelt natürlich sehr viele Verstärker bereithält. Sehr, sehr, sehr viele. Und wir natürlich darauf achten müssen, mit welchem Verhalten sich der Hund in der Umwelt belohnt. Und deshalb, ja, aber eben Verhalten belohnt, was wir eigentlich nicht wollten, wie anderen einziehen.
Und alleine ziehen ist, denke ich, ein Beispiel, wo fast jeder schon ungewolltes Verhalten verstärkt hat. Weil den Hund doch übers Ziehen zum Erfolg kommen lassen hat. Sei es auf dem Weg zum Apport, sei es auf der normalen Gassi-Runde und der Hund wollte irgendwo schnuppern.
Ich finde interessant, dass überall, also dass die Worte halt Druck, Enge und Spannung, alles, was auch so super negativ konnotiert ist, so im menschlichen Verständnis verwendet wird. Es kann ja auch ein nerviges Tippen sein. Also so wie wir es auch im Beispiel hatten, ich kann halt auch oben auf dem Schulterblatt tippen und der Hund sagt, ja, okay, mag ich nicht, so lege ich mich halt hin. Das ist jetzt nicht so wie diese, sag ich mal, bedrohlichen Worte, ein bisschen Spannung, Enge und Druck. Das
ja, im
muss
Grunde
halt nicht unbedingt sein.
Negative Verstärkung kennt eigentlich jeder, der mit einem neueren Auto in seinem Revier unterwegs ist und sich gerade nicht angeschnallt hat, weil er denkt, er muss nur 100 Meter fahren und dann piept dieses blöde Auto die ganze Zeit. Na okay, dann schnallt man sich ja doch irgendwann an, weil man keinen Bock drauf hat. Das ist im Grunde auch negative Verstärkung.
Ja.
Und das ist jetzt nicht, dass der Mensch davon einen Schaden nimmt. Das ist einfach nur so saunervig, dass man sich doch lieber anschnallt. Ja. Vielleicht müsste die Nervigkeit noch ein bisschen erhöht werden, je nach Mensch, damit es dann auch ankommt. Da sind wir wieder dabei, wie bei der positiven Verstärkung, dass es halt abhängig ist vom Menschen. Es gibt bestimmt den einen, der dreht schon völlig hohl beim ersten Pieps und es gibt den anderen, der sagt, boah, für die 100 Meter blende ich das einfach aus, dann hört es sowieso wieder auf.
Voll. Schauen wir mal, was wir hier weiterhören. Kriterien für den Einsatz negativer Verstärkung im Hundetraining. Damit ein Vorgehen tatsächlich negative Verstärkung ist und nicht bloß Zufall, müssen folgende Kriterien erfüllt sein. Vorhandensein eines aversiven Reizes. Der Hund empfindet den Ausgangsreiz als unangenehm. Ohne Unbehagen gibt es keine negative Verstärkung. Was sagst du?
Ja, das unterschreibe ich, dass es der Hund eben, wie gesagt, als unangenehm empfinden muss, damit er sagt, okay, das war so nervig für mich, ich zeige das gewünschte Verhalten schneller. Das ist wie bei der positiven Verstärkung auch unabhängig von Hund zu Hund. Nicht jeder Hund findet jeden, wie es ChatGPT sagt, aversiven Reiz gleich unangenehm. Und es hängt natürlich auch von der Situation ab. Also wenn ich zu Hause im Wohnzimmer trainiere, ist der Hund wahrscheinlich gegenüber aversiven Reizen viel empfänglicher, wie wenn draußen die Ablenkung höher ist.
Voll. Voll. Okay, wir lassen mal aversiven Reiz so stehen, auch wenn ein Reiz an für sich halt natürlich nicht aversiv ist, sondern...
Hat aber ChatGPT so gesagt.
Jo. Klare Kontingenz. Der Hund muss erkennen, dieses Verhalten beendet den Druck. Der Druck darf nur bei diesem Verhalten enden. Tja.
Genau, das sag ich mal auch wieder sehr ähnlich zu der positiven Verstärkung, wo die Belohnung zeitnah kommen muss. So muss es auch bei der negativen Verstärkung sein, dass der Reiz natürlich in Verbindung mit dem Verhalten steht. Sobald der Hund das Verhalten eingenommen hat oder zeigt, sollte der Druck wieder aufhören.
Ja, muss auf jeden Fall aufhören, ja. Präzises Timing. Das Ende des Reizes muss sofort auf das gewünschte Verhalten folgen.
Ja. Genau. Das ist ja im Grunde das, was wir gerade schon gesagt haben. Der Hund führt das Verhalten aus, der Reiz hört auf.
Dosierung und Kontrollierbarkeit. Der Reiz muss geringstmöglich sein, aber wirksam. Zu starker Druck führt zu Stress, Meideverhalten, erlernter Hilflosigkeit.
Genau, und ich denke, das ist was häufig die Kritiker dann sehen. Leute, die eben auf ihren Hund angepasst den falschen Druck verwenden. Zu viel, zu hart. Und dann ist über die Negativverstärkung halt häufig in den Köpfen. Das zeigt Stress, Meideverhalten,
Ich finde lustig, dass das hier bei den Kriterien aufgeführt wird, aber bei der positiven Verstärkung nicht aufgeführt wird, dass der Hund bei zu starker oder bei falscher Anwendung, was ja da jetzt auch der Fall wäre,
Ja.
gestresst ist, total drüber sein kann. Also im Prinzip.
Ich finde, das spiegelt halt gut wider, dass für die Menschen Negativverstärkung, vielleicht wegen negativ, schon vorne dran, ja, in einen emotional, in eine Schiene rutscht, da möchtest du nichts mit zu tun haben, das ist ganz böse, das schadet dem Hund nur und ja, ich denke, ChatGPT wird halt auch nur von Infos von Menschen gefüllt und drum mal. Ist es bei positiver Verstärkung weg, weil das ist ja das Beste, sozusagen. Und ja. Aber wenn ich die Quadranten mir denen bewusst bin und sie richtig ansetze und eben den Reiz geringstmöglich und angepasst an den Hund anwende, kriegst du mit negativer Verstärkung genauso gutes Training hin.
Voll. Und was hier jetzt nicht steht, was bei positiver Verstärkung auch stand, weil was sind denn die, also jetzt kommt als nächstes emotionale Folgen. Negative Verstärkung kann Verhalten stabilisieren, beeinflusst aber Emotionen negativ, im Sinne von wahrscheinlich unangenehm oder ja, schlecht soll da negativ heißen, nicht subtraktiv, wenn sie unsauber oder häufig eingesetzt werden. Ja gut, aber unsauberer Einsatz ist immer problematisch, ganz egal, wie ich arbeite, weil wenn ich schlechtes Training mache, mache ich schlechtes Training.
Ist egal, bei welchem Quadrant. Ja, es ist egal, bei welchem Quadrant. Wenn ich unsauber trainiere, dann brauche ich mich gar keinem Quadrant bedienen, weil da kann ich es eigentlich gleich lassen. Dass die Chance, dass du über eine Keksgabe dem Hund eine negative Emotion auf irgendeinen machst, ist deutlich geringer. Wie wenn ich ihm eben, also wenn ich den Keks zur falschen Zeit gebe und der Hund ist damit für ein falsches Verhalten verknüpft, ist vielleicht deutlich geringer, wie wenn ich den Reiz zu hoch setze und er den falsch verknüpft. Wie oft ist es so, wenn ein Hund an einem Stromzaun vorbeiläuft, wo eine Kuh dahinter steht? Die wenigsten Hunde projizieren das auf den Zaun. Für die meisten Hunde ist es die Kuh, die dahinter steht, die danach doof ist. Oder das Schaf oder der Esel. Genau, und ich denke, wenn du ihm jetzt einen Keks gegeben hättest, anstatt den Stromschlag über den Stromzaun, wäre der Hund wahrscheinlich so, ah ja, ist da eigentlich wurscht, ob er es auf die Kuh oder auf den Zaun verknüpft, dann gibt der ihm halt einen Keks.
Na gut, aber also ein Zaun hat ja auch in der Regel eine super krasse Intensität, die jetzt auch mir in der Hand
der ist sehr hoch. Das wäre sozusagen wie
Ja, und du kannst es ja auch nicht mit dem Keks vergleichen und dann die Intensität vom Stromzaun, sondern im umgekehrten Fall wäre es vielleicht, es würde irgendwie die Ballmaschine losgehen und 1000 seiner Lieblingstennisbälle rausballern. Und er hätte dann einfach Verstärker dafür bekommen, halt nicht einen Keks, sondern einen krassen Verstärker. Und dann würde er beim nächsten Mal auch vielleicht völlig ausrasten, wenn er eine Kuh sieht, weil er die Verknüpfung gemacht hat. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Ich meine, es ist genauso ein unerwünschtes Beispiel, aber von der Intensität her meine ich jetzt einfach, dass ein Keks nicht mit einem Kuhzaun zu vergleichen ist, von der Intensität einfach.
Mir ging es eigentlich gar nicht um den Stromreiz, sondern mir ging es darum, dass es nicht auf den Zaun bezieht, sondern eigentlich auf das, was in seiner Umwelt ist. Und ich denke, dass das bei vielen Leuten das ist, warum sie sagen, man bedient sich nicht der negativen Verstärkung, weil die Gefahr besteht, dass der Hund diesen negativen Reiz, den er bekommt, halt nicht nicht damit verknüpft, dass er sich jetzt hinlegen soll, zum Beispiel in unserem Beispiel der Ablage, sondern dass er halt denkt, ja, es mit irgendwas anderem verbindet. Und ich glaube, das Ganze resultiert daraus, dass einfach in Trainings keine richtige Handhabung dieser Methode erklärt wird.
Jetzt habe ich verstanden, was du sagen willst. Du meinst die potenzielle Gefahr falscher Randverknüpfungen oder generell falscher Verknüpfungen. Zu dem Aspekt, der vorher auch damit drin war, wenn ich positive Verstärkung falsch einsetze, dann kann ich auch Schaden anrichten mit positiver Verstärkung oder mit, ich verstärke versehentlich aggressives Verhalten, kann ich auch massiven Schaden anrichten bis hin zu super, super aggressiven, unkontrollierbaren Hunden. Also Schaden kann ich da auch anrichten. mit einem Keks nicht, aber mit einem leichten Antippen halt auch nicht. Also wenn der Keks...
Nee, genau, wenn ich alles verhältnismäßig gebe, dann, wie gesagt, funktioniert negative Verstärkung genauso.
Schön, machen wir weiter. Ich glaube, das war interessant und ein bisschen wirr. Sichtweisen im Vergleich. Die Positivbubble, ich nenne es jetzt einfach mal so, sagt, negative Verstärkung ist nicht vereinbar mit ihrem Trainingsverständnis. Zentrale Punkte sind, Lernen über Druck, Beendigung ist aversiv. Der Hund lernt aus, Vermeidung, Stressreduktion nicht aus Motivation. Negative Verstärkung kann Angst, Unsicherheit, reduzierte Lernfreude erzeugen. Sie setzt stattdessen auf, also die Positivbubble setzt stattdessen auf, Management, positive Verstärkung, Aufbau alternativer Verhaltensweisen, negative Strafe im milden Rahmen. Negative Verstärkung ist kein notwendiger oder ethisch vertretbarer Bestandteil von modernem Hundetraining. Ja, das kommunizieren Sie.
Genau, also ich würde mal sagen, das hat ChatGPT sehr schön zusammengefasst. Das ist, würde ich sagen, spiegelt gut die Sichtweise wider.
Voll. Ich finde so nett, dass tatsächlich bei positiver Verstärkung auf den Benefits quasi rumgeritten wird und bei der negativen Verstärkung nur auf eventuell schlechten Folgen. Herrlich.
Sie haben immerhin nicht hingeschrieben, negative Verstärkung erzeugt Angst, Unsicherheit, sondern negative Verstärkung kann Angst und Unsicherheit erzeugen. Ja, also es ist
sehr geil. Man könnte auch Trainingserfolg haben, theoretisch, ist natürlich fancy. Okay. Die Gebrauchshunde-Ecke, und wir nennen sie jetzt halt auch Gebrauchshunde-Ecke, aber natürlich ist das jetzt eine globale Zusammenfassung, also es ist auch nicht auf Deutschland bezogen, sondern das, was ChatGPT eben gefunden hat. Sagen, negative Verstärkung ist ein zentraler Lernmechanismus. Der Hund lernt sehr zuverlässig, dieses Verhalten bringt Erleichterung. Negative Verstärkung schafft Klarheit, Verlässlichkeit, Belastbarkeit. Druck wird aufgebaut, korrektes Verhalten beendet den Druck und man kann auch noch, wie vorher gesagt, positive Verstärkung folgen lassen. Ziel ist nicht Angst, sondern Kontrolle, Vorhersagbarkeit und Selbstwirksamkeit des Hundes. Negative Verstärkung ist kein Problem, sondern ein effizientes und natürliches Lernprinzip, wenn korrekt angewendet.
Genau, also finde ich also ganz wichtig, dass eben dieses korrekt nochmal herausgehoben wird, eben mit verhältnismäßig. Und dann funktioniert es natürlich genauso, sonst wäre es keins der vier Quadranten wie die positive Verstärkung.
Voll. Und dann, was jetzt auch nicht genannt wird, ist vielleicht Ruhe, also eben das, was die Kreativität und die Aktivität bei der positiven Verstärkung ist, ist sowas wie die Ruhe bei der negativen Verstärkung, würde ich sagen.
Ja, weil du eben durch eventuell, dass der Hund dem der Erleichterung durch das Nachlassen des Reizes entgegensieht, kann man das so sagen, hast du natürlich Hunde, die sich weniger freiwillig in neue Verhalten begeben.
Ja. Also zumindest nicht kreativ vorschlagen in dem Sinne.
Genau. Das ihr erlerntes Verhalten, wo sie wissen, wo sie hin können, das nehmen sie natürlich freudig ein. Weil da wissen sie ja, wenn ich das mache, dann bringt sie mir die Erleichterung.
Also es ist trotzdem ein verstärkerbasiertes Training, nur der Verstärker ist eben anders. Ich muss halt auch nichts mit rumschleppen. Ich brauche kein Groß, kein Spielzeug, kein Keks. Theoretisch, wenn ich nur über Negativverstärkung trainiere und habe stabiles, tendenziell eher ruhiges Verhalten. Gibt Bereiche, für die das nicht schlecht klingt.
Genau, aber so die Bubble, die negative Verstärkung anwendet, die setzt ja nach Erlassen des Reizes und der Hund hat das Verhalten gezeigt, was er möchte, auch wieder auf positive Verstärkung. Also da bräuchst du dann wieder deinen Keks.
Genau. Das ist halt dann die Kombi. Ich mache schwarz und weiß, ich mache angenehm, ich mache unangenehm. Es gibt beide Seiten. Also wie wenn ich dem Kind sage, du darfst nicht zu deinen Freunden, bevor du die Hausaufgaben gemacht hast. Du hast die Hausaufgaben gemacht, dann kriegst du noch einen Fünfer.
Kannst du verstehen.
Eis essen gehen. Also in dem Fall doppelte Verstärkung. Wendest du negative Verstärkung in irgendeinem Bereich an?
ja, so natürlich im, also ich bin jetzt da tatsächlich kein großer Begehr der Negativverstärkung. Also ich benutze sie nicht häufig. Aber es ist kein Haupttrainingswerkzeug meines Alltagstrainings.
Das war auch schon der zweite Teil unserer Serie zur operanten Konditionierung. Wir haben jetzt sicherlich nicht alles abgedeckt und sicherlich sind da auch ganz viele subjektive Eindrücke mit eingeflossen. Aber vielleicht war es doch für den einen oder anderen ganz interessant. Lasst uns das gerne in den Kommentaren mal wissen. Vielleicht auch, welche Erfahrungen habt ihr bislang mit der negativen Verstärkung gemacht? Wo nutzt ihr die negative Verstärkung? Was hat gut geklappt? Was hat nicht gut geklappt? Welche Aspekte haben wir jetzt vielleicht noch vergessen, die auch noch super interessant sind oder ansprechenswert? Genau. Lasst uns das alles gerne mal wissen und wir hoffen, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.